Die CDU treibt die Ampel im Bundestag mal wieder vor sich her und macht Druck beim Thema Steuern. Die SPD reagiert allerdings mit einer sehr, sehr schlagfertigen Rede und lässt die CDU im Bundestag alt aussehen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über einen Antrag der CDU im Deutschen Bundestag. Es geht um die Anpassung des Grundfreibetrages, ein steuerliches Thema. Das will ich nicht alleine kommentieren, sondern ich freue mich, dass mal wieder Lukas Scholle mit dabei ist. Lukas ist Ökonom und Geschäftsführer beim Brümer Verlag. Das ist der Verlag, der unter anderem das Jacobin Magazin oder mein Buch Der neue Wirtschaftskrieg herausgibt. Die Links über Lukas und zum Jacobin Magazin findet ihr unter diesem Video. Ansonsten will ich gar nicht zu viel vorne wegnehmen, sondern lasst uns gleich reinstarten. Ja, hi Lukas, schön, dass du da bist. Die CDU war mal wieder fleißig im Bundestag und hat folgenden Antrag gestellt: Arbeitende Mitte stärken, Steuerbelastung senken. Erklär uns doch mal, wie kommen die da drauf und was steht da drin?
Ja, genau. Der Antrag ist tatsächlich schon ein paar Tage älter, wenn man auf der Drucksache sieht, 17.10. Der wird jetzt aber nochmal debattiert, weil der hat ein Thema, das jetzt wieder aktuell wird durch die Koalition und durch die Inflation vor allem. Da geht es vor allem um die Grundfreibeträge, also bei der Einkommensteuer, bei den Kinderfreibeträgen. Und die sollen erhöht werden und müssen auch erhöht werden, verfassungstechnisch. Denn mit der Inflation, mit steigenden Preisen, steigt natürlich dann auch das Einkommen. Und wenn quasi da die Einkommensteuer nicht korrigiert wird, folgt daraus eine Mehrbelastung. Und genau deswegen, weil man das halt dann jedes Jahr neu erneuern muss, hat die CDU einen Antrag geschrieben im Oktober schon, um der Ampel zuvorzukommen, weil das muss sie sowieso tun. Und es ist natürlich besser, wenn man es direkt zum Jahreswechsel tut und nicht erst später, weil natürlich dann die Leute erst später Kohle bekommen. Und die Ampel will das für 2024 jetzt erst machen. Das bedeutet natürlich, dass man dann später das Geld bekommt, was natürlich vor allem für die große Mehrheit, vor allem für die untere Mitte dann entscheidend ist, weil die natürlich von Monat zu Monat jauchzen und das Geld dann direkt brauchen. Und genau, deswegen ist der Antrag relativ schlank und soll halt das Existenzminimum um 12% erhöhen und das Kindergeld und die bestehende Kindergeldfreibeträge ebenso. Was bemerkenswert ist, noch ein Halbsatz, der sich hier drin versteckt, ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Da gehen wir sicherlich gleich in der Rede auch nochmal drauf ein, weil das ist hier ein paar Wörter, die besonders bemerkenswert sind.
Okay, haben wir soweit verstanden. Ich würde vorschlagen, wir schauen gleich rein in die Rede von Johannes Steininger von der CDU-CSU. Der sitzt auch im Finanzausschuss.
Genau, vielleicht noch zwei Worte vorher sozusagen. Das ist die zweite Lesung. Das bedeutet, der Antrag wurde vor allem im Oktober richtig eingebracht und wird jetzt nochmal wieder besprochen. Deswegen ist der Debattencharakter nicht so sehr auf den Antrag fokussiert. Darum geht es auch. Aber dann geht es vor allem auch noch ausschweifender um die generelle wirtschaftspolitische Lage danach.
Ja, aus der öffentlichen Debatte war das Thema jetzt auch so ein bisschen raus. Ich glaube, im März hatte Lindner das groß gemacht und auch nochmal gefordert. Die SPD hat sich ja so ein bisschen geziert, die wollen das ja nicht so gerne. Werden wir auch gleich sehen, wenn der SPD-Redner Klüssendorf kontert. Jetzt aber erstmal feuerfrei für die CDU.
Ja, der Antrag ist aus dem Oktober des letzten Jahres, aber auch nach über einem halben Jahr ist der Antrag immer noch aktuell. Weil ich erinnere noch mal sozusagen historisch, wo wir hergekommen sind. Im letzten Oktober haben Sie Ihren Teil zur Polarisierung in diesem Land beigetragen, indem Sie die Erhöhung des Bürgergelds zum 01.01.2024 um 12% angekündigt haben. Und wir haben dann gesagt, dass doch bitte diejenigen, die diesen Laden hier am Laufen halten, die Steuern bezahlen, die arbeiten gehen, dass die eben auch eine Entlastung in gleicher Art und Weise bekommen sollen. Deswegen ist dieser Antrag immer noch aktuell. Sie haben nicht geliefert beim Grundfreibetrag, Sie haben nicht geliefert bisher beim Kinderfreibetrag und auch keine weitere Erhöhung des Kindergelds gemacht. Also haben Sie heute erneut die Chance, diesen zuzustimmen.
Es klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte die Ampel gar nichts gemacht. Der Grundfreibetrag wurde ja erhöht, nur nicht eben im Gleichklang mit dem Bürgergeld. Jetzt habe ich mir zwischendurch aber eine Frage gestellt. Und zwar, die gehen ja alle davon aus, dass das, dass Bürgergeldsatz und Grundfreibetrag da im Einklang steigen müssen, weil die Logik ist, das Existenzminimum darf nicht besteuert werden. Aber für das Bürgergeld gilt ja ein ganz anderer Warenkorb, der zu diesen 12% führt, weil man sagt, Bürgergeldempfänger müssen ja beispielsweise keine Miete zahlen, die wird da rausgerechnet. Entsprechend sind Nahrungsmittel, die teurer geworden sind, da stärker drin. Und wenn man den Bürgergeld, den grundbedarfsrelevanten Warenkorb, so heißt er, rechnen die Statistiker aus, da die Inflationsrate mit der normalen Verbraucherpreisinflationsrate vergleicht, ist sie sogar stärker gestiegen. Das heißt, womöglich wäre es sogar verfassungskonform, wenn das Bürgergeld einen Ticken mehr steigt als die Grundfreibeträge. Und andersrum in der Vergangenheit, ich hatte das mal im Newsletter nämlich mit drin, habe ich mir mal angeguckt, wie die ganzen Sätze seit 2015 sich entwickelt haben. Und es war sehr häufig so, dass der Grundfreibetrag prozentual deutlich stärker erhöht wurde, hier in Grau, als das Bürgergeld. Also andersrum gilt es nicht. Da hat die CDU ja auch nie gemeckert. Das war für die okay, weil die ja keine Politik für Bürgergeldempfänger machen, sondern, wie sie hier gesagt haben, für die arbeitende Mitte. Aber finde ich schon interessant. Ja, und er tut so, als hätte die Ampel natürlich gar nichts gemacht.
Voll. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass quasi das der Grundfreibetrag dann ans Bürgergeld anknüpft und natürlich einzelne Komponenten, wie du gerade gesagt hast, auch sowohl eine andere Inflationsrate haben, als natürlich auch einen ganz anderen Bedarf in der Realität als im formalen Bürgergeldsatz. Mhm. Das bedeutet, wenn man diese Komponenten dann auch noch realitätsgerecht betrachten würde, dann müsste es natürlich nochmal total steigen. Also und vielleicht noch zwei Wörter zur Wirkung des Grundfreibetrags, weil es ist ja auch ganz interessant, wie der dann funktioniert. Hier geht es nur um eine Rechtsverschiebung im Einkommensteuertarif der untersten Stufe. Das heißt, nur diese Stufe wird verschoben, nicht der ganze Tarif sozusagen, dass auch die ganzen Höchststeuersatz reichen Steuersatz, die werden nicht mit verschoben. Hier geht es dann immer nur um den untersten Steuersatz, eine Stauchung des Einkommensteuertarifs, technisch ausgedruckt, was dann dazu führt, dass alle relativ gleich entlastet werden, ab so 10-20% bis dann bis zu den Reichsten, die haben absolut die gleiche Entlastungssumme. Das ist vielleicht auch noch interessant, dass hier nicht die Reichen mehr profitieren, aber sie profitieren eben auch, was man nicht zwingenderweise machen muss, weil man natürlich mit der Einkommensteuer relativ sensibles Tool hat, ob man jetzt quasi den DAX-Manager die gleichen, keine Ahnung, 50 Euro sind es dann wahrscheinlich, geben muss wie der Kassiererin in Teilzeit.
Ja.
Und natürlich wäre das auch ein Gebot der Gerechtigkeit, dass wir denjenigen, die Leistung bringen in diesem Land, die fleißig sind, sprichwörtlich die Überschrift dieses Antrags, die arbeitende Mitte, dass wir diejenigen unterstützen. Und man wundert sich schon, dass die Ampel auch heute wieder diesen Antrag ablehnen wird. Weil, ich habe es gerade eben erwähnt, auch in den vorherigen Debatten ging es ja auch um die Polarisierung in unserer Gesellschaft. Und auch wenn es Ihnen wehtut, die Polarisierung dieser Gesellschaft hat auch etwas mit der schlechten Ampelpolitik zu tun. Heizungsgesetz, die Migrationspolitik.
Der Kollege kommt ein bisschen vom Thema ab. Was ich in dem Zusammenhang aber interessant finde, ist, seit 2015 bis 2023 ist der Grundfreibetrag, ist der Mindestlohn, ist alles immer schneller gestiegen als das Bürgergeld. Also bei all den Sätzen, die es gibt, ist immer, das hatte ich hier eben in der Grafik auch drin, das Bürgergeld unten grün das gewesen, was als letztes angehoben wurde. Ja? Mhm. Er macht ja daraus diese Neiddebatte, dieser Neid nach unten, oh, Bürgergeld fließt Milch und Honig und die kriegen jetzt so ein fettes Bürgergeld plus, während diejenigen, die arbeiten, ja viel zu wenig bekommen. In den ganzen Jahren vorher war es aber andersrum. Und das kann man nicht aufholen, indem man jetzt ein Jahr das Bürgergeld ein paar Prozent mehr erhöht als den Rest. Denn in den Jahren zuvor waren das erstens andere Bürgergeldempfänger. Wer 2015 Bürgergeldempfänger war, ist das vielleicht heute nicht mehr. Und wenn ich ein Jahr nun mal also weniger bekommen habe, dann ist das ein Jahr Verzicht, was mir niemand mehr wegnehmen kann. Bestes Beispiel im Jahr 22, Bürgergeldsatz, damals noch Hartz IV um 3 Euro erhöht worden, während die Inflationsrate bei 10% lag. Diese 3 Euro sind 0,7%. In dem Jahr gab es für Bürgergeldempfänger aufs ganze Jahr gerechnet eben ein fettes Minus. Und das Minus wird nicht mal ausgeglichen durch diese Anhebung, die sie jetzt haben. Weil das Minus haben die Leute durchlebt. Unter Umständen, nochmal, wenn Leute nicht jahrelang da drin hängen, waren es sogar andere Leute, die das durchlebt haben und jetzt davon gar nichts haben. Also treten nach unten, wie man es von der CDU kennt.
Die dubiose AKW-Abschaltung, über die wir gestern diskutiert haben, die Haushaltstricks und die Verfassungsbrüche, die wir im letzten Jahr erlebt haben und eben auch das Thema Bürgergeld, all das hat zur Polarisierung in diesem Land geführt. Und deswegen werden wir... Und
kurzer Funfact, ich fand es ja so lustig, bei der Parteitagsrede von Friedrich Merz hat Friedrich Merz gesagt, ja, Bürgergeld, das lehnen wir grundsätzlich ab, das wollen wir abschaffen. Nachdem die das erstmal ja zugestimmt haben und durch den Bundesrat gebracht haben. Und sein Argument, naja, das klingt ja wie bedingungsloses Grundeinkommen. Zwei Sätze später sagt er aber, wir wollen die neue Grundsicherung. Und jetzt kann man sich ja fragen, was klingt eigentlich mehr wie bedingungsloses Grundeinkommen? Das Bürgergeld oder die Grundsicherung?
Voll, voll. Und ich finde auch, das macht er auch gleich nochmal in einem Halbsatz deutlich, glaube ich, dass er das Bürgergeld abschaffen will. Was denn vom Bürgergeld? Also ja. Die Vollsanktionen sozusagen sind wieder etabliert. Jetzt bleiben dann noch ein paar Weiterbildungsmaßnahmen. Ich glaube, die sind sogar wahrscheinlich aus rechtskonservativer Sicht noch sinnvoll, um Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also geht es wahrscheinlich dann um die Höhe oder einfach nur um den Namen. Also es ist schon wirklich ein bisschen fragwürdig aus meiner Sicht, was da konkret mit gemeint ist und zeigt halt einfach dann den populistischen Aspekt in der CDU.
Und die Tatsache, dass man jetzt die prognostizierte Inflation schon mit berücksichtigt, wenn man die neue Bürgergeldhöhe festlegt. Das war ja die maßgebliche Neuerung nach diesem Katastrophenjahr 22. 3 Euro mehr, obwohl das Leben so viel teurer geworden ist. Das werden die ja auch nicht rückabwickeln, weil das hätte sicherlich auch irgendwann das Bundesverfassungsgericht sonst angemahnt und kassiert. Das, weil vorher war es ja anders. Da hat man immer erst nachdem die Inflation im Jahr vorbei war, das daran dann angepasst. Und jetzt wechselt man das. Jetzt schaut man, welche Inflationsrate erwartet man und passt es dann daran an.
Deswegen werden wir, wenn wir wieder regieren, das Bürgergeld abschaffen. Es ist unfair gegenüber den fleißigen Menschen. Wir sind der Auffassung, dass sich Arbeit mehr lohnen muss als das Bürgergeld. Derjenige, der arbeiten kann, der soll auch arbeiten, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Das klingt für mich jetzt wieder nach Sanktionen wieder einführen bzw. verschärfen. Aber da ist die Ampel ja voll dabei. Also das ist dann wirklich, glaube ich, nur noch eine Umbenennung.
Und ob sie jetzt die Sanktionen verschärfen oder nicht, ändert natürlich nichts daran, was für diejenigen, die arbeiten gehen, also die haben nicht 1 Euro dadurch mehr. Ne? Das ist auch mal wichtig dazu zu betonen. Jetzt machen sie beim Grundfreibetrag, ja, würden sie es steuerlich ein bisschen entlasten. Beim Thema Mindestlohn, das also als brutto erstmal mehr auf der Lohnabrechnung steht, da sind sie gleich wieder raus.
Klar.
Dann in der letzten Woche Bundesparteitag der CDU, wo wir ein sehr gutes Grundsatzprogramm verabschiedet haben und uns auch
mein
zu diesen Themen geäußert haben. Und ich habe hier ein schönes Dokument. Das ist sozusagen die Gegnerbeobachtung durch die SPD, die Kurzanalyse des CDU-Grundsatzprogramms. Und das fand ich ganz spannend, wie Sie sozusagen kritisch, wirklich uns kritisch ins Gericht genommen haben. Ich zitiere mal. Da steht, die CDU wendet sich im Programm der arbeitenden Mitte zu. Jawohl, so ist es. So.
Das ist bemerkenswert, wie man das jetzt hier so klippen kann. Und auch wir hatten ja neulich Carsten Linnemann gesehen, der da meinte, die Arbeiter sind klasse. Schon bemerkenswert, was hier so rhetorische Framings hier zustande kommen bei der CDU jetzt. Aber es geht noch weiter.
Sie setzt auf das Motiv der Leistung. Jawohl, das machen wir. Da steht, wer Sozialhilfe empfängt und arbeiten kann, der müsse auch arbeiten. Jawohl, genau das ist unsere Auffassung. Dann steht hier, an mehreren Stellen wird auf den Wert von Fleiß und Leistung abgehoben, der belohnt werden muss. Jawohl, Fleiß und Leistung muss belohnt werden in unserem Land. Und insgesamt müsse also auch die arbeitende Mitte von Steuern, Sozialabgaben, Bürokratie befreit werden. Jawohl, genauso ist es. Wenn das Ihre Kritik an unserer Politik ist, dann sagt es ehrlich gesagt mehr über die SPD aus als über uns. Und Sie haben sich weit entfernt von der ehemaligen Arbeiterpartei, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Er sucht sich einfach ein random Papier raus und springt damit alle seine Punkte nach Hause. Also rhetorisch schon gut gemacht, so wenn man die Rede dann für sich, wenn die für sich stehen würde. Aber auch schon billig. Ja.
Aber ich glaube, das Papier ist gar nicht so random. Ich hatte es irgendwo auf Twitter gesehen, dass es irgendwie so ein SPD-Fraktionsvorstands-Zusammenfassungsding war. Also es war jetzt, ich glaube, das war also oder aus für den Parteivorstand irgendwie so ein hohes Gremium war das halt quasi für so, ja, ungeschickt sowas zu leaken und dann auch noch in der Sprache und dann nicht quasi die Kritik in den Vordergrund zu stellen. Aber wahrscheinlich ist auch Kritik drin und er nimmt halt einfach nur die Sachen raus und framet die halt um, ist ja klar. aber ja, schon bemerkenswert.
Und es ist auch dann der klare Unterschied zwischen unserer Politik und ihrer Politik. Wir sagen, wir wollen, dass den Menschen am Schluss mehr von dem bleibt, was sie verdienen, was sie mit ihrer eigenen Händearbeit verdienen. Sie gehen genau den gegenteiligen Weg, und das werden vielleicht auch die SPD-Kollegen gleich in ihren Reden adressieren. Sie wollen jetzt vorschreiben, wie viel die Menschen verdienen sollen. Sie wollen einen politischen Mindestlohn. Dadurch werden Sie die Löhne vorschreiben, die Lohnfindung politisieren. Sie werden die Inflation anheizen und Arbeitsplätze gefährden. Und ich zitiere gerne die ehemalige Arbeitsministerin Andrea Nahles. Wer einen politisch festgelegten Mindestlohn macht, der öffnet Willkür und Populismus Tür und Tor. Man kann nur sagen, die SPD ist im Mindestlohnpopulismus angekommen.
Andrea Nahles mit diesem Quote als Beweis für die Arbeit der Partei SPD anzuführen, ist natürlich besonders lustig.
Schwierig.
Schwierig, ja. Aber ja. Sieht man mal, was es für SPD-Vorsitzende mal gab. Das hat sich jetzt nicht wahnsinnig geändert, aber so hart ist es dann doch nicht mehr. Schon bemerkenswert.
Der Punkt wird schon häufig gemacht. So, es ist ja ganz schrecklich, wenn er politisch festgesetzt wird. Hat Olaf Scholz ja zuletzt gemacht. Also nach der SR oder die Ampel, als sie den von 10,45 auf 12 Euro angehoben haben, war eine politische Entscheidung, politische Festsetzung. Und jetzt so zu tun, als wäre das unpolitisch, wenn man den Mindestlohn bei der Einführung bei 8,50 Euro politisch festgelegt hat und dann einfach nur ab da immer steigen lässt, orientiert an Lohnentwicklung und Inflationsentwicklung, entscheidet dann ja immer die Kommission, dann zu behaupten, das wäre keine politische Entscheidung, nur weil man halt die einmal trifft und dann politisch entscheidet, es nicht mehr zu treffen, ist ja genauso eine politische Entscheidung. Also so aber ein stumpfer Populismus.
Voll, aber es ist eine unpolitische Entscheidung auf jeden Fall, wenn die Arbeitgeberseite die Arbeitnehmerseite überstimmt. Dann ist es unpolitisch.
Stimmt, das habe ich vergessen. Ja.
Wenn jetzt hier die Arbeitnehmerseite oder arbeitnehmerseitige Politik die Arbeitgeberseite überstimmen würde, dann wäre es Politik und die wollen wir nicht.
Du hast vollkommen recht. Mein Fehler.
Gestern hatte ich Besuch einer Schule aus meinem Wahlkreis, die Schule im Ehrlich aus Speyer. Und die Schülerinnen und Schüler haben mich auch auf das Thema Dönerpreis angesprochen. Das ist etwas, was junge Menschen beschäftigt, weil man daran die Inflation sehr, sehr stark sieht. Und jetzt habe ich dann gesehen, dass der Generalsekretär der SPD die Dönerpreisbremse fordert. Ja, sind wir denn so weit jetzt schon angekommen? Und ich stelle Ihnen nur folgende Rechenaufgabe. Um wie viel müssen Sie den Mindestlohn erhöhen, um beim Dönerpreis bei 3 Euro zu langen? Da bin ich mal sehr gespannt auf Ihre höhere Mathematik. Das Gegenteil ist richtig. Scholz macht Döner teurer, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Ja, hat da natürlich einen kleinen Punkt. Also wenn wir Mehrwertsteuer auf Gastro nehmen, als auch natürlich Mindestlohn, würde wahrscheinlich für viele Dönerbetriebe auch kostentreibend sein. Ist jetzt kein Argument gegen den Mindestlohn, aber in der direkten Zusammensetzung natürlich ein bisschen problematisch.
In Berlin war das, da gab es ein Plakat, das hatte ich gesehen, wir machen Döner wieder 3 Euro oder so, hat sich Kevin Kühnert mit, ich glaube, SPD-Kollegen vor Ort ablichten lassen. Darauf springt er jetzt an. Und ja, es ist Wohlfall, wenn die SPD in der Regierung sitzt, die Mehrwertsteuer auf Gastro erhöht, die Mehrwertsteuer auf Gas erhöht, beispielsweise, und dann gleichzeitig meint, sie könnte den Dönerpreis halbieren. Ja. Netter Gag, nur mit echter Politik nichts zu tun. Darauf geantwortet hat Tim Klüssendorf und auf seine Replik schauen wir jetzt. Bevor wir Tim Klüssendorf zu Wort kommen lassen, die wenigsten werden ihn wahrscheinlich kennen. Lukas, erklär mal kurz, Tim Klüssendorf, SPD, was macht er im Bundestag, wie lange ist er schon da, muss man ihn kennen?
Muss man nicht, aber könnte man kennen, wenn man quasi so linke SPDler verfolgt. Da ist er auf jeden Fall bekannt und ist auch tatsächlich Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsgruppe. Wenn ich das jetzt richtig einordne, wahrscheinlich eine Strömung, die bisschen linkere Akzente setzt, aber auch nicht wahnsinnig links. Aber auf jeden Fall macht er da gute Vorschläge, hat auch zum Beispiel auch mal ein Erbschaftssteuerpapier vorgelegt, wo stille Beteiligung des Staates bei der Erbschaftssteuer mit eingebaut werden sollen. Also tatsächlich schon bemerkenswert für SPDler und ist im Finanzausschuss und Ökonom meines Wissens nach. Und auf jeden Fall einer der jüngeren, fitteren, neueren Abgeordneten. Und sieht man auch an der Rede, dass die auf jeden Fall unterhaltsam ist.
Cool, dann let's go, würde ich sagen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, zu der Debatte sind die Meinung ausgetauscht. Der Kollege Schrodi hat schon darauf hingewiesen, in welchem Verfassungsrecht, ich wollte nicht zur Erbschaftssteuer reden, diesmal nicht, Herr Steiniger, hat er auf die verfassungsrechtlichen Bedingungen hingewiesen. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Das muss man auch nicht so künstlich jetzt aufbauschen. Ist nett, dass Sie den Antrag schreiben, aber nötig gewesen wäre aus meiner Sicht nicht. Was man aber mal zum Thema machen könnte, und jetzt komme ich nicht zur Erbschaftssteuer, sondern zu anderen steuerpolitischen Vorschlägen, sind die steuerpolitischen Ideen der Union, die sich ja einfügen in diese Reihe der Anträge, die wir von Ihnen jetzt sehen, die wir im Finanzausschuss zu beraten haben und auch hier. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe die mal zusammengeschrieben und mal aufgelistet. Und ich rede jetzt nicht über die Anträge, die jetzt in den letzten 2,5 Jahren hier im Plenum von Ihnen geäußert worden sind, sondern tatsächlich nur über die letzten 5 Wochen. Und ich fange mal an mit dem Wirtschaftswendepapier vom 10. April 2024, wo Sie ja unter anderem auch die Senkung der Steuern für im Unternehmen verbleibende Gewinne fordern. 14 Milliarden Euro. Natürlich auch die Senkung der Stromsteuer auf ein dauerhaft europäisches Minimum, 8 Milliarden Euro, sind wir schon bei 22 Milliarden Euro. Und die Halbierung der Netzentgelte, 5,5 Milliarden Euro, sind wir schon bei 27,5 Milliarden Euro. Letzter Punkt in dem Papier sind noch die Begrenzung der Sozialabgaben bei 40% des Bruttoarbeitslohns. Da weiß man nicht genau, wie Sie das kompensieren wollen, ob aus Steuergeldern oder ob Sie Leistungen kürzen. Nehmen wir mal an, Sie wollen das aus Steuergeldern kompensieren, nochmal 15 Milliarden Euro, dann wären wir schon bei 42,5 Milliarden Euro. Dann haben Sie sich ja natürlich nicht lumpen lassen, 2 Wochen später noch die echte Wirtschaftswende beschlossen, nicht nur die Wirtschaftswende, sondern auch die echte Wirtschaftswende. Und da haben Sie den Solidarität.
Also, dass die CDU einmal die Wirtschaftswende und einmal die echte Wirtschaftswende, die wir ja auch besprochen haben, gefordert haben. Ah, schon geil, dass er das so erwähnt und hops nimmt.
Ja, vor allem auch mit der Liste, das ist schon ein gutes Stilmittel.
Ja, auch das.
Final mit einer Streichung jetzt vorgesehen, 13 Milliarden Euro. Sind wir schon bei 55,5 Milliarden Euro. Was aber 2 Wochen später nochmal durch den Bundesparteitag getoppt worden ist, wo Sie die Senkung und Rechtsverschiebung in der Einkommensteuer noch beschlossen haben. 35 Millionen Euro. Jetzt, wer mitgerechnet hat, ich weiß nicht, ob jemand da am Start war, 90,5 Millionen.
Kleiner Millionen, Milliardenfehler zwischendurch, aber es gibt nur Abzüge in der B-Note.
Der Klassiker.
Wochen. 90,5 Milliarden Euro. Was ich jetzt vernachlässigt habe, ist, dass Sie auch eine Beschlusslage herbeigeführt haben, dass der Anteil der Länder und Kommunen an den Gemeinschaftssteuern erhöht werden soll. Sprich, der Bund bekommt weniger Länder und Kommunen mehr. Nicht beziffert, deswegen schwierig, das zu berechnen. Sie wollen mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben und die Stärkung der Sicherheitsbehörden und der Justiz. Ich frage mich eigentlich, wie Sie Steuerpolitik begreifen. Ist das hier Schrotflintenschießen? Ist das irgendwie wünscht ihr was? Gucken Sie sich mal den Wunschzettel an. Was soll daraus eigentlich werden? Ich weiß nicht, ob Sie die Regierungsfähigkeit hier komplett verloren haben. Aber mit einem Kompensationsvorschlag Bürgergeld wird das Ganze nicht zu machen sein. Denn wenn ich allein die Differenz mir anschaue zwischen Hartz IV und Bürgergeld, sind das 5 Milliarden Euro. Da kann man noch nicht mal die Hälfte von dem, noch nicht mal ein Viertel, noch nicht mal ein Zehntel davon bezahlen, was Sie hier vorgeschlagen haben. Die richtigen Ideen wären, und deswegen trage ich die einmal kurz der Vollständigkeit vor, endlich die Schuldenbremse zu reformieren, die uns so sehr bremst, die unseren Wohlstand zurückhält. Endlich die höchsten Erbschaften und Vermögen ordentlich zu besteuern, wovor Sie sich drücken. Und die höchsten Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener ordentlich zu besteuern. Das stand erst in Ihrem Programm drin, steht jetzt nicht mehr drin. Sie waren eigentlich mal auf dem richtigen Pfad. Jetzt ist nur noch wünscht ihr was. Damit wird es nichts. Vielen Dank.
Und rums. Ja, muss ich sagen, war schon eine sehr, sehr starke Rede. Vor allem zum Abschluss. Danach ist der Debattenpunkt ja dicht gemacht worden. Eine wünscht ihr was Liste gezeigt und den dann das um die Ohren gehauen, was ja die parlamentarische Linke der SPD natürlich häufiger fordert, also die richtigen Forderungen sind, nämlich Reform der Schuldenbremse, Reform bei der Erbschaftssteuer und Spitzenverdiener und Topverdiener. stärker zu besteuern, das da so mit reinzubringen, muss man sagen, gut gekontert.
Absolut, sehe ich auch so. Und vor allem den Punkt quasi, das nochmal der CDU vorzuhalten, dass sie zwischenzeitlich in diesem Grundsatzprogramm auch mal so einen Entwurf hatten, einen Steuerentwurf, wo die Reichensteuer angehoben werden soll nach oben und auch bei der Erbschaftssteuer zwar eine Flattax, aber ja, vor allem die dann den effektiven Steuersatz bei Milliardenerbschaften erhöht. Das ist eigentlich nochmal ein interessanter Aspekt, den er hier quasi auftischt sozusagen, dass der dann jetzt wieder abgeschwächt wurde bei der CDU.
Aber da sieht man ganz klar, das ist also Grundsatzprogramm Friedrich Merz, der wirtschaftsliberal ist, der ja der Gitta Connemann von der Mittelstandsunion beispielsweise viel näher steht als dem Arbeitnehmerflügel, als Karl-Josef Laumann. So, Linnemann tanzt nach seiner Pfeife und entsprechend gibt es dann da so ein wirtschaftsliberales Programm, was er da präsentiert. Voll. Und bei der CDU ist ja auch alles aus einer Hand. Ja? Also CDU-Fraktion und Partei in einer Hand unter Führung von Friedrich Merz. Gibt's ja bei der SPD beispielsweise nicht so stark. Ja, da macht Mütze nicht in der Fraktion viel, viel mehr als jetzt der Klingbeil. Ja, finde ich spannend. Der Antrag war unnötig eigentlich allerdings, um das mal abzuschließen, weil die Ampel das so oder so machen muss. Ne? Wegen des Verfassungsgebotes, dass das Existenzminimum nicht besteuert werden kann. Die große Frage ist, wie viel werden sie jetzt machen? Die vollen 12%? Oder meine Theorie, ich weiß nicht, da bin ich verfassungsrechtlich nicht fit genug, ob das auch weniger sein kann, weil der Verbraucherpreisindex weniger gestiegen ist als der Preisindex für Bürgergeldempfänger für den Regelbedarf, aber
Ich glaube, es ist auch eine Haushaltsfrage tatsächlich ein bisschen, weil ich glaube, bei der ersten Erhöhung, die war nur, war direkt halt nicht mit den 12% und halt viel weiter drunter, weil auch die Haushaltslage so knapp war und jetzt, glaube ich, einige Mittel nicht abfließen und deswegen können sie das nochmal erhöhen. Aber werden wir sehen.
Ich wollte nur ganz einen Punkt. Die Steuerschätzung war natürlich auch für 24 mies. Also auch die Steuereinnahmen für 24 werden geringer sein als ursprünglich angenommen. Also auch für den laufenden Haushalt. Selbst wenn sie ein paar Mittel nicht abfließen, könnte das damit clashen. Ja, was wolltest du sagen andererseits?
Ich wollte sagen, ich finde den Antrag nicht unnötig tatsächlich, weil er quasi Druck macht bei dem Thema, was halt für viele Leute relevant ist und quasi auch natürlich liquiditätsmäßig für viele Leute einen Unterschied macht. Und da fand ich auch Klüssendorfs Kritik mit Regierungsfähigkeit anzweifeln. Bei diesem, also generell ja, hat er ja eine gute Liste gemacht, aber bei diesem Antrag, der ist jetzt wirklich Schmalspurprogramm, um Druck auf die Regierung zu machen. Um zu sagen, hey, wir können besser Regierung als ihr, weil es halt so eine kleine Änderung ist, die aber natürlich gute Auswirkungen hätte. Jetzt beim Grundfreibetrag, beim Kinderfreibetrag, davon profitieren eher reichere Familien, aber eigentlich ja schon interessant, dass sie den jetzt auch auf jeden Fall nochmal auftischen.
Ja, du hast völlig recht. Also, dass die Ampel selbst so spät dran ist, ist natürlich schlecht. Wenn du gerade Kinderfreibetrag erwähnst. Die Ampel will aber ja sogar, Christian Lindner will den Kinderfreibetrag erhöhen, aber nicht das Kindergeld, weil er sagt, die Kindergelderhöhung, die sie zuletzt hatten auf die 250 Euro, die hätten quasi schon alle notwendigen Erhöhungen im Einklang mit dem Kinderfreibetrag vorweggenommen. Das ist bitter, weil Kinderfreibetrag profitieren eher Gutverdiener davon und Kindergeld ist dann eher lukrativer für diejenigen, die ein kleineres Einkommen haben. Und die CDU hat hier gefordert, das Kindergeld an den Kinderfreibetrag ja entsprechend anzupassen. Und die Erhöhung auch fürs dritte und vierte Kind, so war es, glaube ich, im Antrag, mit vorzunehmen. Also will die Union da für die Kinder sogar ein kleines bisschen mehr als die Ampel, schon bitter sich da von denen überholen zu lassen.
Das wird sicherlich auch nochmal im Zuge der Kindergrundsicherung auch innerhalb der Ampel natürlich nochmal spannend, wie man jetzt Kinderfreibetrag weiter erhöht oder ob man das quasi dann in Kindergrundsicherung überführt. Aber das ist sicherlich ein Punkt für eine andere Debatte, die hoffentlich mal im Bundestag geführt wird, wenn es dann weitergeht.
Ja, in deine Worte, in Gottes Ohr. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du am Start warst. Wenn euch, ihr Lieben, das Video gefallen hat, dann lasst gern Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Was es zu debattieren gibt, macht das gerne unter diesem Video im Kommentarbereich. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.